Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Selig seid ihr, die ihr Gottes Wort hört und bewahrt. Ich lese aus 5. Mose Kapitel 31, die Verse 7 und 8. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Nach 40-jähriger Wüstenwanderung stand das Volk Israel unmittelbar vor der Einnahme des Landes, das Gott ihnen verheißen hatte. Das Maß der Sünden der Völker, die bisher dieses Land bewohnt hatten, war nach dem Urteil Gottes voll. Gott hatte ihnen noch 400 Jahre Gnadenzeit gewährt, wie er es Abraham angekündigt hatte. Inzwischen hatte ihr greulicher Götzendienst und ihr schlimmes, unmoralisches Leben sie gerichtsreif gemacht. Wie gerne hätte Mose selbst das Volk Israel in das Land geführt, aber Gott hatte es anders beschlossen. Und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sprach zu ihnen: Ich bin heute 120 Jahre alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Dazu hat der Herr zu mir gesagt: Den Jordan hier sollst du nicht überschreiten. Unter der Führung Gottes sollte nun Josua, der treue Diener Gottes, und Moses das Land erobern. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen, er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen, damit du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie der Herr zugesagt hat. Bereits in 4. Mose, in Kapitel 27 lesen wir, dass nach dem Willen Gottes Josua als Nachfolger Moses eingesetzt worden war. 4. Mose 27, ich lese die Verse 15 bis 18. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Und da sind wir schon bei dem ersten wichtigen Punkt in unserer Predigt. Josua, der Nachfolger Moses, hatte einen klaren Auftrag, eine klare Berufung und damit verbunden eben den klaren Auftrag: Er sollte das Volk Israel in das Land, in das verheißene Land führen und es unter sie austeilen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Als Jahrhunderte später der Hohe Rat des jüdischen Volkes die Apostel wegen der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte des Tempels zur Verantwortung zog, da fragten sie Johannes und Petrus: In welch einer Kraft, in welch einem Namen habt ihr das getan? Habt ihr ihn gesund gemacht? Das heißt doch, in welch einem Auftrag habt ihr das getan? Was die Apostel taten, das taten sie im Namen Jesu. Das taten sie nicht nach eigenem Ermessen oder Gutdünken, sondern sie taten es im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus und sie taten es in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Unser Herr Jesus Christus selbst hat immer wieder darauf hingewiesen, dass der Vater ihn gesandt hat in diese Welt, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Und so war es auch mit den alttestamentlichen Propheten, was sie redeten und taten, geschah nicht eigenmächtig, im Gegenteil. Oft mussten sie von Gott dazu überredet werden, in seinem Namen zu predigen und zu handeln. Im Unterschied dazu sagt der Herr von den falschen Propheten Folgendes. Wir lesen das in Jeremia Kapitel 14, Vers 14. Aber der Herr sprach zu mir, diese Propheten, nämlich die falschen Propheten, weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug. Hätte man Josua gefragt, Josua, wäre es dir nicht lieber, wenn Mose das Volk ins Land führen würde, so hätte er sicherlich mit einem entschiedenen Ja geantwortet. Denn die Verantwortung für dieses große Volk, inzwischen große Volk, lastete schwer auf ihm. Und das, was ihn dazu bewegte, diese große Verantwortung auf sich zu nehmen, war einzig und allein der offenbare Wille Gottes. Der Auftrag, den er von Gott empfangen hatte. Und auch für uns, die wir heute Morgen hier versammelt sind, ist es entscheidend wichtig, dass wir uns von Gott für ganz bestimmte Dienste beauftragt wissen. Dass wir wissen, womit uns Gott beauftragt hat. Für alle, die zu Jesus gehören, bedeutet das zunächst einmal, dass wir einen allgemeingültigen Auftrag empfangen haben. Davon spricht der Herr Jesus im Johannesevangelium, lesen wir das, Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Interessant übrigens hier diese Verbindung zwischen Frucht bringen und Gebet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist also der allgemeine Auftrag an seine Jünger, der auch uns gilt. Wir sind von Gott dazu berufen und gesetzt, um ihm Frucht zu bringen. Frucht ist nicht für uns da, sondern die Frucht ist für Gott da. Wir haben alle diesen Auftrag und sind damit hineingenommen in den Bau des Reiches Gottes, dass Menschen für Christus gewonnen werden und andere, die schon gläubig sind, im Glauben gestärkt werden, gegründet werden im Evangelium. Und das persönliche Zeugnis im Reden und auch in unserem Verhalten, das gehört auch mit dazu. Und das intensive Gebet spielen dabei die entscheidende Rolle. Das Ziel davon ist, und davon spricht der Herr Jesus auch, in Johannes Kapitel 15, dass der Vater verherrlicht wird. Das heißt also, dass Gott geehrt wird und dass sein Wesen offenbar wird in dieser Welt. Dass der Vater verherrlicht wird, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist also das Ziel dass bei der Erfüllung unseres Auftrages, Menschen für Christus zu gewinnen oder Gläubige zu stärken im Glauben, dass wir verfolgen. Wie das nun im Leben des Einzelnen konkret aussieht, dieser allgemeine, grundsätzlich allgemeine Auftrag, den wir alle haben, Frucht zu bringen für Gott, wie das aussieht im Leben des Einzelnen, ganz konkret, das kann allerdings ganz unterschiedlich sein. Abgesehen vom grundsätzlichen Willen Gottes hat nicht jeder denselben Auftrag. Die Berufungen und Begabungen zu speziellen Diensten sind ganz verschieden. Und darum ist es notwendig für jeden Einzelnen, auch hier unter uns, zu wissen, welch einen Auftrag, welch eine Aufgabe hat Gott mir ganz persönlich gegeben. Darin müssen wir gewiss sein. Ich weiß nicht, wie das mit uns steht, ob wir hin und wieder uns diese Frage neu stellen, wozu hat Gott mich eigentlich berufen, womit hat er mich beauftragt, was ist mein spezieller Auftrag, den ich habe. Jedem von uns hat Gott Menschen anvertraut, für die wir in der einen oder anderen Weise Verantwortung tragen. Nicht, weil wir es so wollen, sondern einzig und allein, weil Gott es so will. Paulus ermahnt einen Mitarbeiter namens Archippus mit den Worten: Siehe auf das Amt oder vielleicht besser auf den Dienst, das bzw. den du empfangen hast, dass du ihn ausfüllst, diesen Dienst. Und Timotheus ermutigt er dazu: Richte dein Amt, richte deinen Dienst redlich aus. Und mit denselben Worten könnte auch uns der Herr daran erinnern, das, was Gott dir speziell an Verpflichtung auferlegt hat, womit er dich ganz persönlich beauftragt hat, diesen Dienst, fülle bitte in meinem Namen aus. Tu das, wozu ich dich berufen habe. Tu das, womit ich dich beauftragt habe. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das große Dinge sind oder kleine. Vor Gott spielt das keine Rolle. Tue das, womit dich Gott beauftragt hat. Als ich neulich einen Bruder unter uns damit beschäftigt sah, Stühle gerade zu stellen, da wurde ich an einen Mann namens Hugo Preuß erinnert. Er war ein Hamburger Kaufmann, ein reicher Mann, ein sehr reicher Mann, und er kam zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und schloss sich einer freien Gemeinde an. Und dort hat er sich finanziell sehr, sehr stark eingebracht. Unter anderem konnte durch sein Geld ein Krankenhaus gebaut werden. Und das war eine große Sache. Doch dieser Mann war sich für kleine Dinge nicht zu schade. Bei der Einweihung des Krankenhauses half er mit, Stühle herbeizutragen und Plätze anzuweisen, sodass die meisten ihn für einen neuen Mitarbeiter des Krankenhauses hielten. Eine kleine Aufgabe und doch eine große Sache in den Augen Gottes. Es kommt also nicht in erster Linie auf das an, was vor den Menschen groß ist und herrlich ist, sondern es kommt darauf an, dass wir das tun, womit Gott uns persönlich, jeden Einzelnen von uns beauftragt hat, ganz egal, ob das etwas Großes ist vor den Menschen oder etwas sehr, sehr Unscheinbares, was vielleicht auch vielen verborgen ist, wovon andere gar nicht wissen, müssen sie auch gar nicht wissen. Das Entscheidende ist, dass Gott es weiß. Mag also der Platz auch, den Gott dir anweist und der Auftrag, den Gott dir gibt, klein und unscheinbar sein. Nimm diesen Platz ein und fülle deinen Auftrag aus zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen, die Gott dir anvertraut hat. In Familie, Beruf, in der Gemeinde, in der Schule. Man ist ja nicht nur in der Schule, um etwas zu lernen, sondern man hat auch eine Verantwortung den anderen Mitschülern gegenüber. Wenn man zum Herrn Jesus gehört, dann weiß man, sie brauchen den Herrn Jesus. Ja? Ob man da immer was sagen kann, ist eine andere Frage. Ja? Wir wollen uns da auch nicht unter Druck setzen lassen, von uns selbst oder von anderen. Aber wichtig ist, dass wir wissen vor Gott, und dass wir das auch immer wieder im Gebet mittragen, dass wir wissen vor Gott, ich habe eine Verantwortung auch für meine Mitschüler. Ja? Ich bin nicht nur für mich alleine da in der Schule, um etwas zu lernen. Und diese Verantwortung kann sich dann in der einen oder anderen Weise auch nach außen hin zeigen. Da gibt es ein schönes Lied, vielleicht könnt ihr es zu Hause mal aufschlagen, falls ihr das Liederbuch habt, aus dem wir hier singen. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Das ist ein wunderschönes Lied, durch das ich persönlich einmal sehr, sehr gesegnet worden bin, als ich mir Gedanken machte, es liegt nun schon weit zurück, ob ich einen anderen Platz einnehmen sollte für die Verkündigung des Evangeliums. Es war lag eine Anfrage vor. Und dann gab mir jemand, der hatte damit überhaupt nichts zu tun, der wusste auch gar nichts davon, gehörte auch gar nicht zu unserer Gemeinde, gab er mir ein Kärtchen, eine Karte, und darauf stand dieses Lied: Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Das war die Antwort, die Gott mir persönlich gegeben hat auf meine Frage, soll ich bleiben oder soll ich wechseln? Diesen Platz gilt es auszufüllen. Und da brauchen wir Gewissheit darüber. Josua hatte also eine klare Berufung und damit verbunden war ein klarer Auftrag, oder nennen wir es mal so, eine klare Platzanweisung. Bitte den Herrn darum, dass er es dir neu bewusst macht, welchen Auftrag du ganz persönlich hast, um durch dein Leben mit dazu beizutragen, dass Menschen in das gelobte Land der himmlischen Herrlichkeit geführt werden. Du kannst ja doch nur das glauben, was deinem Auftrag entspricht. Das ist wichtig, dass wir das begreifen, dass zwischen dem Auftrag, den wir haben, und dem Glauben, dann diesem Auftrag gerecht zu werden, dass da ein enger Bezug besteht. Gott hat mich zu diesem oder jenem beauftragt, und jetzt darf ich auch im Glauben die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes dazu in Anspruch nehmen. Dahinter wollen wir nicht zurückbleiben, das wäre Unglaube. Und darüber hinaus wollen wir nicht gehen, das wäre Vermessenheit. Halte dich an das, womit Gott dich persönlich beauftragt hat. Und dann tue das. Nicht, weil du es willst, sondern tue das, weil Gott es will, in Christus Jesus. Lass mich dazu noch einige kurze Anmerkungen sagen, weil das von allergrößter Bedeutung ist. Denn hier offenbart sich oftmals die eigentliche Not in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Man tut Dinge, die an sich gut sind, aber man tut sie nicht, weil Gott sie getan haben will, sondern man tut sie, weil man selbst sie tun will. Es geht nicht dabei jetzt um irgendwelche Dinge, die an sich sündig sind. Es geht also nicht darum, um die Frage, naja, das ist ja eigentlich klar, ist ja keine Frage, dass wir nicht teilnehmen an dem gottlosen Karnevalstreiben um uns herum. Darum geht es gar nicht. Das sind Dinge, die an sich schon klar sind, von der Bibel her, dass ein Christ das nicht mitmachen kann. Darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht um gute Dinge, um solche Dinge, von denen man sagen kann, Dinge der Barmherzigkeit, der Liebe und dergleichen, von denen man sagen kann, Gott will sie ja auch. Aber das verrät uns gerade, dieses auch. Nicht ich will es und Gott will es auch, sondern Gott will es und darum will ich es auch. In Christus Jesus, weil ich es aus mir heraus nicht tun kann, habe ich es in Christus und tue es in seiner Kraft. Also Gott ist es, von dem es ausgeht, nicht wir, von dem das Gute ausgeht. Hier wären wir auf der Linie, ihr werdet sein wie Gott. Nicht wir sind die Guten, die etwas wollen und Gott soll seinen Segen dazu geben. Und wir könnten das ja auch vor ihm geltend machen, sagen, das ist doch was Gutes, was ich jetzt tue. Und du hast es ja auch verheißen in deinem Wort. Nein, nein, Gott will etwas und wir haben uns dem anzupassen und das geschieht in Christus Jesus, unserem Heiland, in unserem Stellvertreter. Das lasst mich doch nochmal ganz gründlich unterstreichen. Und dann ist das, was wir tun, womit wir beauftragt sind von Gott, was wir tun in Christus Jesus nach dem Willen Gottes, das ist allerdings dann mit Kampf verbunden. Die Einnahme des verheißenen Landes war kein Spaziergang, das ist uns ja klar. Josua sollte das Volk in das verheißene Land führen und das war mit Widerstand verbunden. Das war kein Spaziergang, sondern das war ein harter Kampf, der auf ihn wartete und auf das Volk wartete. Standen große Hindernisse im Wege. Das wird auch deutlich in dem Bericht der Kundschafter. Die standen ja 38 Jahre zuvor schon einmal an der Grenze zum gelobten Land. Und dann gingen sie nicht hinein, weil sie keinen Glauben hatten. Sie sahen auf die Probleme, sie sahen auf die Feinde, sie sahen nicht auf die Macht des lebendigen Gottes. Das lesen wir dann in 4. Mose Kapitel 13, als die Kundschafter, die man ausgesandt hatte, um das Land zu erforschen, als sie zurückkehrten und dann Bericht erstatteten, da heißt es hier, und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Wir hatten ja eine riesige Weintraube mitgebracht, ja? Anschauungsunterricht war das, ne? Die konnten sich selbst davon überzeugen, welch ein fruchtbares Land dieses Land war. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Voller herrlicher Früchte. Und dann kommt es, ja? Dann kommt das Aber des Unglaubens, ne? Ein Aber ist immer wichtig, nur an welcher Stelle? Ein Aber des Glaubens, ein Dennoch des Glaubens oder ein Aber des Unglaubens? Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Das waren die Riesen. Das heißt, wir können das Land nicht einnehmen. Der Gegner ist zu stark für uns. Ja, und dann ging die Jammerei los, ne? Nur Kaleb und Josua, Mose natürlich, waren da ganz anderer Meinung. Sie hatten diesen Glauben. Aber das übrige Volk glaubte nicht und sie mussten zurück in die Wüste. Die ganze Generation starb und nur die jüngere Generation später und Josua und Kaleb dann eben auch durften hinein in das verheißene Land. Also es ist mit Kampf verbunden, aber wir haben einen großen und herrlichen Gott. Und es gab nicht nur äußeren Widerstand, sondern auch innerhalb des Volkes Gottes gab es Probleme. Nach dem herrlichen Sieg über Jericho dachte man, man hätte leichtes Spiel. Mit der Eroberung Ais, einer kleinen Stadt, und ihre Leichtsinnigkeit, mit der sie vorgingen, ihr Hochmut, wurde mit einer Niederlage hart bestraft. Dort selbst überließ sie ihre Überheblichkeit aufgrund dessen, dass sich jemand, ein Mann namens Achan, in Jericho an dem Beutegut vergriffen hatte, das dem Herrn geweiht war. Später nach dem Heimgang Josuas war es dann immer wieder der Hang zum Götzendienst, der sich im Volk Gottes bemerkbar machte. Also es gab Widerstände von außen und es gab Widerstände von innen. Kampf nach außen, Kampf nach innen. Und genau das ist auch unsere Erfahrung. Wir befinden uns in diesem Kampf, in diesem Glaubenskampf, jeden Tag, in dem manche Widerstände zu überwinden sind, von außen, von innen. Gemeinde Jesu gerät rein äußerlich mehr und mehr unter Druck, das wissen wir. Und in anderen Ländern wird Gemeinde Jesu aufs Äußerste verfolgt und gequält. Aber es gibt eben auch von innen her Widerstände bei uns. Ja? Wir haben ja unsere angeborene Neigung zur Sünde, zum Hochmut, zur Verachtung des Wortes Gottes immer noch in uns. Obwohl diese Art längst mit Christus gekreuzigt ist, so wie ja auch der Satan längst besiegt ist am Kreuz auf Golgatha, haben wir es immer noch mit seinen bösen Machenschaften zu tun, so auch mit unserer Natur. Und der Galaterbrief, der macht das deutlich, wo es heißt, das Fleisch, das ist eben unsere sündige Natur, die uns so anklebt, das Fleisch streitet oder begehrt auf gegen den Geist, gegen den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und der Geist gegen das Fleisch. Die beiden sind widereinander. Das ist eine tägliche Auseinandersetzung in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge Jesu. Und da kann man manchmal müde werden, seelisch müde werden, körperlich müde werden, wegen all dieser Widerstände. Müde, Gutes zu tun, müde zum Gebet, müde in dem täglichen Einerlei. Wie vieles gibt es da, was wirklich ja, als Einerlei bezeichnet werden kann, weil es sich ständig wiederholt. Ja? Manche leiden sehr darunter. Und da kann man leicht entmutigt werden in diesem Kampf, der uns von Gott verordnet ist. Da heißt es in einem Lied, oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Und hinter all diesen Widerständen steht niemand anders als der Satan, der dieses große Interesse hat, die Kinder Gottes zu entmutigen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Auf Erden gibt es niemanden, der gegen ihn bestehen könnte aus sich heraus, der eine Chance hätte. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Und Gott weiß, mit welchen Schwierigkeiten wir täglich in unserem Glaubensleben zu tun haben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal steht der Teufel schon morgens, wenn wir aufwachen, auf der Matte, wie wir zu sagen pflegen, und ficht uns an mit irgendwelchen sorgenvollen Gedanken, irgendwelchen angstvollen Gedanken oder was es auch sein mag. Und darum, weil wir alle in der Gefahr stehen, entmutigt zu werden, müde zu werden, bekommt Josua hier ein wunderbares Wort mit auf den Weg: sei getrost und unverzagt. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: sei getrost und unverzagt. Sei getrost und unverzagt. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht, das heißt, sei nicht mutlos. Gott gibt Josua die Begründung für diesen Zuspruch mit auf den Weg, für diese Ermutigung. Er begründet das auch. In Vers 7 heißt es, Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Das heißt also, das Gelingen in dieser Angelegenheit, in diesem Kampf, steht nicht auf wackeligen Füßen. Das Du hier ist übrigens betont, ja, es betrifft speziell den Josua und auch dich und mich. Es ist absolut gewiss, Gott hat es euren Glaubensvätern versprochen, so sagt der Herr, euch dieses Land zu geben, und er hält sein Wort. Dein Gelingen steht außer Frage, alles vergeht, Gott aber steht ohne alles Wanken, seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen, die tödlichen Schmerzen halten uns zeitlich und ewig gesund. Und darum fürchte dich nicht, sei nicht mutlos, sei getrost und unverzagt. Und denke daran, Gott selbst, er selber wird mit dir sein. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein. Gott gibt uns nicht einen Auftrag, er schickt uns nicht in den täglichen Glaubenskampf hinein, ohne uns seiner Gegenwart zu versichern. In Christus ist Gott mit uns. Sein Name ist Jesus, das heißt, der Herr rettet. Die griechische Form von Jehoshua, Jesus. Er ist unser Immanuel, wie es in Matthäus Kapitel 1 heißt, in Bezug auf Jesaja 7, das heißt also Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. In Christus Jesus ist Gott ständig gegenwärtig. Er geht uns voran, er lässt uns nicht los, er verlässt uns nicht, wie es hier heißt in Vers 8. Er wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen, fürchte dich nicht und sei nicht mutlos. Und es gibt keine größere Ermutigung als die, dass wir in unserem Glaubenskampf nicht mehr auf uns selber gestellt sind, sondern dass uns Gott in Christus Jesus, in seinem lieben Sohn, alles geschenkt hat, was nötig ist, um seinen Auftrag zu erfüllen, für ihn fruchtbar zu sein in unserem alltäglichen Leben. Und so heißt es hier an drei Stellen, er selber. In Vers 3, der Herr dein Gott wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen. In Vers 6, der Herr dein Gott wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und auch in Vers 8, wie wir gerade schon gelesen haben, der Herr aber, der selber vor euch hergeht. Also nicht wir selber, sondern er selber wird mit uns sein. Was wir nicht vermögen, das hat er an unserer Stelle bereits vollbracht und lässt es uns gelingen. Er hat unsere Sünden und unser sündiges Herz mit in seinen Tod genommen, besiegt durch sein kostbares Blut. Er hat alle Widerstände überwunden, die uns zu schaffen machen. In ihm haben wir die Überwindung auch unserer Verzagtheit, Müdigkeit und Mutlosigkeit. Er hat den Satan besiegt. Er ist unsere Zuversicht, unsere Kraft und Unverzagtheit. Und auch was wir in seinem Auftrag gemäß, zu tun haben, hat er schon vollbracht. Das ist ein großartiges Wort, mit dem ich jetzt noch abschließen möchte, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 25, Vers 12. Denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Was wir ausrichten, das hat der Herr schon für uns getan. Das erinnert auch an Epheser, Kapitel 2, Vers 10. Dass wir wandeln in den Werken, die Gott zuvor geschaffen hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat sie bereitet. Sie sind alle schon fertig. Wenn du auftragsgemäß handelst, nach dem Willen Gottes, dann trittst du hinein in die Fußstapfen des Herrn Jesus, in sein Werk, das er letztlich schon vollbracht hat, auch ganz praktisch für das, was jetzt im alltäglichen Leben anliegt. Wir wandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist eine wunderbare Sache. Gott ist gegenwärtig. Und so wollen wir getrost sein, ihr Lieben, auch im Blick auf die vor uns liegende Zeit. Gott ist mit uns. Und Gott ist für uns. Und wie sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 8? Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Amen. Ja, stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast nicht nur dem Josua damals Mut gemacht und mit ihm dem ganzen Volk, sondern du machst auch uns Mut, lieber Herr. Dasselbe gilt auch uns. Wir brauchen nicht zu verzagen in dem alltäglichen Glaubenskampf, in dem wir stehen, sondern wir dürfen auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist gegenwärtig, Vater im Himmel, in deinem geliebten Sohn, durch den Heiligen Geist, durch dein allmächtiges Wort. Wir dürfen getrost und zuversichtlich auch unseren Weg weitergehen. Dafür preisen wir dich, loben dich und beten dich an, himmlischer Vater, im Namen Jesu. Amen.